Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Lebenswerte Städte, gemeinwohlorientierte Politik auf lokaler Ebene und inklusive und nachhaltige Stadtplanung. Das sind einige der wichtigsten Themen, mit denen sich die zuständigen Ministerinnen und Minister der G7-Staaten beschäftigen. Aktuell auf ihrem Treffen in Potsdam in dieser Woche und dann noch bis zum Ende des Jahres auch weit darüber hinaus. Und da gehört altersgerechtes Wohnen unbedingt dazu, denn relativ bald, so ab 2035, werden 24 Millionen Deutsche zur Generation 65 plus gehören. Matthias Günther beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Wohnen im Alter, unter anderem mit diesem Thema. Er ist nämlich der Leiter des Eduard-Pestel-Instituts für Systemforschung in Hannover. Schönen guten Morgen, Herr Günther.
Einen schönen guten Morgen.
Wir müssen mal vorsichtig anfangen, finde ich. Also, weil ich das ja gesagt habe, 65 plus, nun ist ja nicht jeder schlagartig ab seinem 65. Geburtstag plötzlich gebrechlich. Aber was sind denn so die allerersten Probleme, die man ab einem gewissen Alter mit einer, ich sag mal, normalen Wohnung kriegen kann?
Naja gut, das sind die normalen Wehwehchen, die so anfangen. Also Gebrechlichkeit, das ist ja ein großes Wort. Es fängt eben an, dass man die Treppe vielleicht nicht mehr so gut hochkommt. Aber wir müssen wirklich festhalten, die meisten Menschen, auch im Alter über 65, können das alles noch relativ problemlos bewältigen. Schwierig wird's eben, wenn tatsächlich echte Mobilitätseinschränkungen kommen. Die kommen aber bei den meisten tatsächlich erst jenseits des 80. Lebensjahres.
Das kann man jetzt auch doppelt positiv deuten. A, man hat noch eine Weile Ruhe, aber B auch, man kann sich dann auch in Ruhe darauf vorbereiten, kann sich ja Gedanken machen. Was kann man denn in einer Wohnung, die grundsätzlich eine normale Wohnung ist und nicht vom Konzept her schon altersgerecht gedacht, was kann man da alles machen?
Ja gut, erstmal sollte man natürlich zusehen, dass man keine Schwellen mehr hat, weil Schwellen sind eben Stolperfallen und Stürze sind mit die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen im Alter. Dann Themen wie eine bodengleiche Dusche, in die man eben gut reinkommt. Das sind Dinge, die man eben vorbereiten kann. Nur auch da dürfen wir uns nichts vormachen. Was die Menschen, ich sag mal, zwischen 60 und 65 an ihrer Wohnung nicht ändern oder was der Vermieter nicht ändert, ändert sich in der Regel auch bis ins hohe Alter daneben nicht mehr. Also gerade bei den Eigentümern sehen wir das eigentlich ganz deutlich. Da wird nochmal modernisiert, wenn die Menschen in den Ruhestand gehen und dann passiert eigentlich nichts mehr in der Wohnung.
Ist das eine Geldfrage oder liegt das daran, dass sich die Menschen einfach, bis es zu spät ist, keine Gedanken machen?
Also es ist mit Sicherheit auch eine Geldfrage. Das sieht man auch eindeutig. Also wir hatten ja mit dem Mikrozensus 2018 das erste Mal eine Erhebung von barrierefreien Merkmalen in Wohnungen. Und wir hatten danach etwa 920.000 weitgehend barrierefreie Wohnungen in Deutschland. Davon wurden aber weniger als die Hälfte auch von Senioren bewohnt. Es ging da eher nach dem Einkommen. Das heißt, gerade so ein Thema wie bodengleiche Duschen, das stieg halt mit dem Einkommen deutlich an, der Anteil der Haushalte, die eine solche hatten.
Ich habe oft das Gefühl, wenn ich, und das muss man gleich dazu sagen, ist ja dann interessensgesteuert, so Leute, die auch investieren in das sogenannte altersgerechte Wohnen reden höre, dann hört sich das für mich immer so an, als müsse man da Millionen von neuen Wohnungen bauen, in die die Leute dann umziehen. Nun ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, in der aktuellen Situation neue Wohnungen zu bauen. Aber muss das immer eine neue Wohnung sein oder kann man nicht doch relativ viel, auch noch ein bisschen über das hinaus, was Sie schon erwähnt haben, durch Umbauten hinkriegen?
Ja, also wenn wir ein Stück von weggehen von der Barrierefreiheit nach der DIN, dann kann man sicher eine ganze Menge machen. Wir werden gerade im Bestand viele Wohnungen nicht eben DIN-mäßig barrierefrei hinkriegen, weil einfach die Flächen gar nicht da sind. Also dafür sind die Bäder zu klein, dafür sind teilweise die Flure zu eng. Das funktioniert alles nicht, aber im Kern kriegt man die Wohnung meistens schon barrierefrei hin. Eigentlich ist das Wichtigste für die meisten wirklich ein vernünftig ausgestattetes Bad und eben Fahrstuhl, wenn man in einer Geschosswohnung lebt.
Aber wie ist es denn da eigentlich politisch? Das könnte man doch fördern, indem man den Leuten sagt, den Vermietern, aber auch Eigentümern oder auch Mietern theoretisch in gewissen Grenzen, sagt, da gibt es einfach Programme für, nutzt die und dann würdet ihr auch gleich, ich meine, wenn ich meine Wohnung energiemäßig sanieren will, dann wird mir zum Teil von Förderprogrammen sogar der Berater bezahlt, der mir sagt, was ich machen soll.
Ja, das gab es ja immer wieder auch die Förderung von Einzelmaßnahmen, was ich auch für sehr sinnvoll halte, weil eben die komplett barrierefreie Herstellung oder Umrüstung einer Wohnung ist oft gar nicht möglich oder eben extrem teuer. Von daher wäre die Förderung von Einzelmaßnahmen extrem sinnvoll, was ja teilweise auch über die Krankenkassen erfolgt, wenn eben Umbauten notwendig sind, dass die Menschen in der Wohnung bleiben können.
Wir reden jetzt über einzelne Wohnungen, das finde ich auch berechtigt. Aber wie gesagt, bei diesem Treffen der Städteplanungsministerinnen geht es ja um wirklich gerechtes Bauen, auch für die ganze Stadt. Und in Berlin zum Beispiel ist eine neue Wohnsiedlung gebaut worden, gerade erst. Die ist komplett frei von Einkaufsmöglichkeiten. Und auch von Ärzten, Restaurants, das ist auch unangenehm, aber Einkaufsmöglichkeiten. Ich stelle mir gerade jemanden vor, der in seiner eigenen Wohnung noch zurechtkommt, aber vielleicht altersbedingt vernünftigerweise nicht mehr Auto fährt und der dann aber in der Stadt vier Kilometer weit weg ist vom nächsten Supermarkt. Ich meine, sowas müsste man doch auch ein bisschen bedenken bei einer alternden Bevölkerung.
Das ist ja im Prinzip eine Stadtplanung, wie wir sie eigentlich aus den 1960er Jahren kennen, wo man auch solche Quartiere eben geplant und dann gebaut hat. Wundert mich schon, dass man heute wieder in diese Muster zurückfällt. Eigentlich wissen wir, dass wir überall sinnvollerweise eine vernünftige Nahversorgung mit dabei haben. Das ist ja das, was auch Stadtteilzentren eigentlich auszeichnet, dass sie dort eben Einkaufsmöglichkeiten haben, dass sie die Ärzte dort haben und alle möglichen kulturellen Angebote auch vor Ort haben. Also wieder die reine Wohnsiedlung zu planen, das ist schon etwas irritierend, muss ich sagen.
Und es kommt natürlich auch noch dazu, weil wir haben schon darüber geredet, dass es nicht immer gleich eine komplette Siedlung nur für alte Menschen sein muss. Das muss es ja auch nicht, weil die meisten alten Menschen ja auch nicht ausschließlich mit ihresgleichen sich umgeben möchten.
Nein, natürlich nicht. Also solche Quartiere, wie wir sie in den USA ja teilweise kennen, reine Städte für alte Menschen, das ist, glaube ich, nicht das, was die meisten wirklich wollen, sondern man möchte ja in einem gewachsenen Quartier eben bleiben. Die meisten möchten tatsächlich auch in dem Quartier bleiben, wo sie bereits wohnen und sich denn dort entweder die eigene Wohnung umrüsten oder eine barrierearme Wohnung finden, in die man dann eben einziehen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was in ganz vielen Mittelstädten passiert, dass eben einzelne Firmen dann kleinere Angebote schaffen mit 20 bis 30 Wohnungen, die eben für Senioren geeignet sind, die weitgehend auch von Senioren wirklich bezogen werden. Allerdings haben die Anbieter das große Problem, sie möchten eigentlich die Gruppe der 60- bis 70-Jährigen, dass die dort einzieht. Es zieht aber eher die Gruppe der um die 80-Jährigen ein.
Als Sie vorhin, Herr Günther, davon gesprochen haben, dass auch laut dem letzten Mikrozensus viele altersgerechte Wohnungen von jüngeren Menschen bewohnt werden, weil solche Wohnungen teurer sind und die können sich das halt leisten, duschen ohne Barrieren und vieles andere, Sie haben es ja gesagt. Da ging mir noch die andere Seite durch den Kopf. Es gibt ja viele alte Menschen, die wohnen in Wohnungen oder Häusern, von denen sie selbst finden, dass die inzwischen zu groß sind, weil Kinder sind weg, Partner ist vielleicht schon weg. Die haben manchmal das Problem, dass sie aus ihrer großen Wohnung oder gar dem Haus nicht rauskommen, weil die kleinere Wohnung, die sie vielleicht gerne hätten, teurer wäre. Und das können sie sich einfach nicht leisten. Ich denke da jetzt mal ganz wild drüber nach, könnte man nicht irgendwelche Tauschmodelle da initiieren?
Also darüber haben wir Anfang der 1990er Jahre nachgedacht, als wir die letzte große Wohnungsknappheit hatten. Darüber wurde jetzt auch wieder nachgedacht, aber wir brauchen dann wirklich halbwegs intelligente Lösungen. Das gibt es teilweise von Wohnungsgesellschaften, die den älteren Menschen dann anbieten, eine kleinere Wohnung. Und die nehmen ihre niedrige Quadratmetermiete auch mit. Der Vorteil des Wohnungsunternehmens ist, sie haben sofort eine größere Wohnung frei, die sie dann eben etwas teurer vermieten können. Und der Rentner hat eben auch davon gewonnen, weil er tatsächlich weniger Miete zahlt und eine kleinere Wohnung hat. Das funktioniert aber nur bei größeren Wohnungsanbietern. Der kleine Einzelvermieter kann sowas natürlich nicht machen. Und die Mehrheit der Mietwohnungen ist ja eben in der Hand von kleinen Privatvermietern.
Matthias Günther im Deutschlandfunk Kultur vom Eduard-Pestel-Institut für Systemforschung. Altersgerechtes Wohnen heißt eben nicht nur in die Dusche kommen, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch intensiv beschäftigen. Für dieses Jahr hätte ich jetzt fast gesagt, Herr Günther. Nein, für heute Morgen sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.